SWR 2.
Seit einem Jahr leitet Lobsang Sangay die tibetische Exilregierung. Er hat als Premierminister die politischen Aufgaben des Dalai Lama übernommen. Der 44-jährige Jurist arbeitet im indischen Dharamsala mit Blick auf den Himalaya. Und er hat eine extrem schwierige Aufgabe. Seit Jahrzehnten klagen die Tibeter über die Unterdrückung durch die Besatzungsmacht China. Die Situation verschärft sich noch durch die wachsende Zahl von Selbstverbrennungen. Allein in den letzten Monaten starben so mehrere Dutzend Tibeter, darunter viele Mönche. Das setzt den Premier unter Druck. ARD-Korrespondent Kai Küstner hat Lobsang Sangay in seinem Exil in Nordindien besucht.
Sie können sie nicht ins Leben zurückholen, aber sie können ihrer gedenken. Jedes Mal, wenn in China auf der anderen Seite des Himalaya-Gebirges ein Mönch sich selbst mit Benzin übergießt und in Brand setzt, werden auf dieser Seite des Himalaya für die Toten Kerzen entzündet. Im indischen Dharamsala, dem Zufluchtsort für die Exil-Tibeter. Noch nie zuvor in der Geschichte Tibets gab es so viele Selbstverbrennungen wie in diesem Jahr. Im Exil werden die Toten fast wie Märtyrer verehrt. Indem die Mönche sich selbst in menschliche Fackeln verwandeln, wollen sie die Welt auf ihre Verzweiflung aufmerksam machen. Doch andererseits sind Selbstverbrennungen zunächst einmal unbuddhistisch. Die Religion verbietet den Selbstmord. Und auch den Premierminister der Exilregierung, Lobsang Sangay, bringen sie in eine verzwickte Lage.
Our stand is very clear.
Unser Standpunkt ist sehr klar. Wir sind Menschen und wollen nicht zusehen, wie jemand stirbt. Daher haben wir wiederholt dazu aufgerufen, nicht zu drastischen Mitteln zu greifen, wozu Selbstverbrennungen gehören. Aber wir verstehen auch, warum die so etwas tun, weil es in China überhaupt keinen Raum für Protest gibt. Als Mensch versucht man also, sie davon abzubringen. Als Buddhist betet man für sie und als Tibeter bekundet man seine Solidarität.
So Premier Sangay im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Südasien. Die Lage ist vertrackt. Zum einen erregen die Selbstverbrennungen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, die sich die Regierung für die tibetische Sache wünscht. Zum anderen wächst der Druck auf sie, einen anderen Pfad zu beschreiten als den vom Dalai Lama so vorgegebenen und vorgelebten, den sogenannten mittleren Weg des Dialogs mit China.
My job is already a difficult one.
Mein Beruf ist ohnehin schon schwer genug. Da kommt jetzt einfach noch eine weitere Schicht von Schwierigkeiten hinzu. Unsere Haltung ist sehr klar. Wir stehen für Gewaltlosigkeit und für Demokratie. Da gibt es keine Kompromisse.
Lobsang Sangay ist seit April 2011 Premier der Exilregierung und damit der politisch wichtigste Vertreter der Tibeter. Und zwar seit der Dalai Lama im vergangenen Jahr entschied, wir müssen mehr Demokratie wagen und sich sozusagen selbst seines Amtes als politisches Oberhaupt enthob.
I feel now time come.
Ich fühle, jetzt ist die Zeit gekommen. In seiner so typischen, sich selbst auf die Schippe nehmenden Art bekräftigte seine Heiligkeit der Dalai Lama im März 2011, er habe nicht vor, in der Stellung eines Semi-Rentners zu verharren. Es sei an der Zeit, komplett in Rente zu gehen.
Complete retirement.
Damit gibt Premier Lobsang Sangay zu, sei ihm sehr viel Verantwortung auf die Schultern gelegt worden, die er auch fühle und der er nun gerecht zu werden versuche. Als Unterhändler der tibetischen Sache dürfte ihm entgegenkommen, dass er schon immer in mehreren Welten gleichzeitig zu Hause war.
Ich bin ein Tibeter, der im Flüchtlingslager aufgewachsen ist. Ich habe dann in Harvard Jura studiert, wo ich 16 Jahre verbrachte, auch meinen Doktor machte. Ich bin also ein Tibeter, gleichzeitig aber modern. Ich neige dem Buddhismus zu, bin aber gleichzeitig weltlich, komme aus dem Flüchtlingslager, bin aber, wie soll ich das sagen, westlich.
And that's me.
Wie ein kleines Paradies mutet das Leben in den buddhistischen Klöstern Dharamsalas an. Und auch um die Ruhe in und den Blick aus seinem Büro würden viele westliche Politiker Sangay sicher beneiden. Doch die Idylle ist trügerisch. Denn auch ein Friedensnobelpreisträger, der Dalai Lama, hat es, trotz einflussreicher Freunde, nicht geschafft, China zu Zugeständnissen zu bewegen. Vielmehr muss seine Heiligkeit aus dem Exil mit ansehen, wie sich die Lage in Tibet ständig zuspitzt. Gleichzeitig scheinen viele, vor allem jüngere Tibeter, langsam die Geduld zu verlieren. Es sieht nicht danach aus, als würde die Last auf Lobsang Sangays Schultern sich demnächst verringern.
Kai Küstner, ARD-Korrespondent in Südasien. Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mitteilt, hat die chinesische Militärpolizei vor 10 Tagen ein tibetisches Kloster überfallen und einige Mönche festgenommen. Die Menschenrechtler deuten diesen Übergriff als Reaktion des chinesischen Regimes auf die Selbstverbrennungen von Mönchen. Seit rund 500 Jahren wird auf zahlreichen Schweizer Alpen am Abend der Betruf oder der Alpsegen gepflegt. Bevor die Nacht hereinbricht, bittet der Elbler um den Schutz von Mensch und Vieh. Lange blieb dieser Beruf und dieser Betruf den Männern vorbehalten, doch unterdessen gibt es auch einzelne Frauen, welche nach getaner Arbeit zum Milchtrichter greifen und den Segen über die Alp rufen. Eine von ihnen ist Monika Hofmann auf der Gradalp im Rigegebiet. Kurt Zurflu hat sie besucht.
Alope, Zurlope, in Gottes Name lobe.
Für Monika Hofmann beginnt der Tag auf der Gradalp auf Rigikalpad am Morgen früh und endet am Abend spät. Sobald das Vieh im Stall ist, wird es für das Elbler-Ehepaar Monika und Martin Hofmann Zeit, um schlafen zu gehen. Aber nie vor dem Alpsegen, dem Betruf, der für die Elblerin wichtig ist.
Wir können ja selber nicht die Unwetter oder das Ungefähl aufheben. Da müssen wir schon den Herrgott bitten, dass er uns hilft, dass er den Segen gibt und auch die Heiligen und die Engel anrufen und bitten, dass sie uns beschützen, helfen beschützen. Besonders zur Nacht können wir ja das Vieh noch weniger beschützen, weder durch den Tag aus. Da sind wir auf den Herrgott angewiesen.
Die Viehherde besteht aus 30 Kühen, 6 Rindern, 4 Kälbern und einem mächtigen Stier. Der Betruf ist ein einstimmiger, unbegleiteter Sprechgesang. Zur Verstärkung der Stimme nimmt man eine Volle, einen Milchtrichter, zu Hilfe. Die 59-jährige Monika Hofmann geht seit 15 Jahren auf die Alp und seither macht sie auch den Betruf, als eine von wenigen Frauen.
Ja, früher hat es gar keine Frauen gehabt, die den Alpsegen gerufen haben. Jetzt sind entweder auch etwa Frauen, die das machen.
Da stellt sich natürlich die Frage, was denn die Männer, die Elbler, dazu meinen.
In der ersten haben sie sich schon gesperrt, dass jetzt die Frauen das auch übernehmen. Aber jetzt haben sie sich daran gewöhnt. Und ich meine, vom Glauben her kann jeder Mensch, sei er ein Mann oder eine Frau, kann segnen. Und es ist auch, oder für uns ist es wichtig, dass es jemand macht. Der Mann selber hat es nicht wollen, er hat gesagt, er könne nicht singen.
Weil man den Betruf von Monika Hofmann auf Rigikalpad am Abend weit herum hört, fehle es auch nicht an Reaktionen.
Es gibt hier und da Leute, die gehört haben und die sagen, es täte sie immer beeindrucken und es sei schön. Und früher habe ich alle den Nachbarälpler, den Zimmermann, gehört. Und das hat mich auch schier geschudert, wenn ich ihn gehört habe.
Bis zum Betruf am Abend hat Monika Hofmann einen langen Tag hinter sich. Ebenso ihr Mann Martin, der am Morgen noch ein wenig früher auf den Beinen ist als seine Frau.
Beim Mann geht es am 4:45 los. Der Vater an futtern, abmisten, Kühe waschen oder ein bisschen putzen. Und der Vater an melken. Und wenn die Milchmaschine anfängt zu surren, dann verwache ich die auch ohne Wecker.
Und schon ist auch sie im Stall, bereitet später das Morgenessen zu, es muss geputzt werden, das Heu wartet auf der Wiese, dann ist es Zeit, um das Mittagessen zuzubereiten, später wird wieder gemolken und zu Abend gegessen. Meistens ist dann aber noch nicht Schluss, denn die Kühe möchten bei schönem Wetter gerne nochmals auf die Weide.
Wenn wir sie zur Nacht noch einmal rauslassen, dann wird es schon 11 Uhr, bis wir ins Bett kommen. Und sonst, wenn wir sie durch den Tag aus rauslassen, dann haben wir etwa um die 8:30 um Feierabend.
So oder so, das gibt dann regelmäßige 15-16 Stunden Tage. Aber der Tag ist wirklich erst zu Ende, wenn Monika Hofmann den Alpsegen gerufen hat.
Lobe, all Schritt und Tritt in Gottes Name lobe. Ave, Ave, Ave Maria.
Schön. Monika Hofmann, die Frau, die den Betruf macht, in einem Beitrag von Kurt Zurfluh. Dem Alpsegen ist auch ein Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens gewidmet. Porträtiert werden drei Alpler und eine Alplerin, welche dieses archaische Sennengebiet rufen. Ein Ave Maria für die Alp. Zu sehen in den Sternstunden heute Morgen um 10 auf SF1. Seit Wochen wird in Deutschland über die in der jüdischen wie auch in der islamischen Tradition übliche Beschneidung von Knaben debattiert. Im Juni hatte das Landgericht Köln die Beschneidung eines 4-jährigen Jungen als rechtswidrige Körperverletzung beurteilt, was unter Juden und Muslimen heftige Proteste ausgelöst hat. Nun will der Staat mit einer gesetzlichen Regelung Klarheit schaffen. Diese Woche hat der Deutsche Ethikrat, welcher Parlament und Regierung berät, Stellung dazu genommen. Die Kurznachrichten mit Lorenz Marti.
Die Experten des Ethikrates befürworten mehrheitlich eine gesetzliche Erlaubnis der Beschneidung, allerdings unter strengen Auflagen. Dazu gehören eine umfassende Aufklärung über mögliche Risiken, die Zustimmung beider Elternteile und eine fachgerechte medizinische Ausführung. Der Medizinethiker Ilhan Ilkelic, welcher die Muslime im Ethikrat vertritt, plädiert für eine Versachlichung der Debatte. Religionsfreiheit und körperliche Unversehrtheit seien beide gleichermaßen zu respektieren.
Ich bin dafür, dass jetzt eine Diskussion, ein Diskurs durchgeführt wird, das nicht entweder oder Charakter hat, also entweder körperliche Unversehrtheit oder Religionsfreiheit, sondern wir dürfen nicht in einer modernen demokratischen Gesellschaft auf diese beiden ethischen Normen verzichten.
Warum die Beschneidung für Juden wichtig ist, hat der jüdische Medizinethiker Leo Lattasch im Ethikrat dargelegt.
Sie gehört zum Wesen des Judentums, sie markiert den Eintritt in die jüdische Gemeinschaft und symbolisiert den Bund zwischen Gott und Abraham.
Der evangelische Theologe Peter Dabrock, auch er Mitglied des Ethikrates, erwartet nun vom Parlament eine klare Stellungnahme.
Inhalt und Art der Debatte sind ein Auftrag an das Parlament, nach gesellschaftlichen und nach Rechtsfrieden zu suchen. Das ist sein Auftrag und nicht einer für das Verfassungsgericht. Das Parlament als politische Repräsentanz unserer Gesellschaft ist gefordert, klug nach demokratisch wie rechtsstaatlich tragfähigen Kompromissen zu suchen.
Im Herbst wird die deutsche Regierung dem Bundestag einen Vorschlag für die gesetzliche Regelung der Beschneidung vorlegen. Katholisch bleiben, ohne Kirchensteuer zu zahlen. Der Kurbischof Vitus Huanda hat diese Woche erneut auf die vom Bundesgericht gutgeheißene Möglichkeit hingewiesen, aus der Kirchgemeinde auszutreten und trotzdem Mitglied der katholischen Weltkirche zu bleiben. Huanda hat starke Vorbehalte gegen das System der Kirchensteuerpflicht und insbesondere gegen die demokratische Mitbestimmung. Anderer Ansicht ist der St. Galler Bischof Markus Büchel. Er lehnt den partiellen Kirchenaustritt entschieden ab. Im September wird sich die Bischofskonferenz mit der umstrittenen Frage befassen. In Pakistan geraten die Christen zunehmend unter Druck. Diese Woche ist in Rawalpindi ein 11-jähriges, geistig behindertes christliches Mädchen wegen Blasphemie festgenommen worden. Es soll angeblich Koranseiten verbrannt haben. Der Ökumenische Rat und der Vatikan zeigen sich besorgt und fordern zusammen mit Nichtregierungsorganisationen sowie einzelnen Vertretern der pakistanischen Regierung, dass das Mädchen freigelassen und die Anklage zurückgezogen werde. Sensationeller Fund auf dem Estrich. Durch Zufall hat ein Amerikaner im Haus seines hochbetagten Vaters ein bisher unbekanntes, privat geführtes Interview mit Martin Luther King entdeckt. Darin spricht der Bürgerrechtler unter anderem über die Gewaltfreiheit als Ausdruck christlicher Nächstenliebe.
Non-violence grows out of the whole concept of love, because if one is truly non-violent, that person has a loving spirit. He refuses to inflict injury upon the opponent, because he loves the opponent.
Die historisch einmalige Aufnahme von Martin Luther King soll jetzt zu einem Preis von bis zu $60,000 verkauft werden.
Und soweit der Blickpunkt Religion. Die Redaktion hatte Lorenz Marti.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.